Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
Kann Spuren von Mord enthalten?
Ein True Crime Podcast
von Alex und Paula.
Wuhu!
Yeah!
Ja, vielleicht kann man es ein bisschen hören. Alex ist etwas krank, also etwas ist eine Untertreibung. Sie ist krank. Aber der Hustle ist real und sie hat gesagt, wir nehmen trotzdem auf.
Ja, Mann.
Ich habe sie nicht gezwungen dazu, das will ich einmal kurz sagen. Wir sind hier ein gleichberechtigtes Team.
Ja, wirklich. Aber ich dachte mir, dann haben wir es gemacht. Ich war ja eh schon vorbereitet, deswegen, ja, machen wir das doch.
Und wie ihr vielleicht wisst, sind wir immer noch bei der Thematik Folter. Ich habe auch ein paar Informationen da noch rausgesucht, aber bevor ich euch da ein bisschen was erzähle, habe ich noch was Wichtiges, was wir mit euch teilen wollen. Und zwar brauchen wir eure Hilfe. Habe ich recht, Alex?
Ja, ganz genau.
Weil wir nächsten Monat tatsächlich unsere 50. Folge aufnehmen.
Wuhu!
Was mir irgendwie auch sehr wenig vorkommt dafür, dass wir eigentlich schon so lange das machen, aber es war ja ganz lange sehr unregelmäßig, deswegen, das ergibt schon Sinn. Und wir freuen uns natürlich riesig darauf und haben deshalb auch vor, sozusagen eine Sonderfolge zu machen, also eine Doppelfolge. Folge 49 und 50 sollen sich einem großen Fall oder Thema eben annehmen und dafür brauchen wir eure Hilfe. Und zwar brauchen wir eure Fallwünsche. Welche Fälle wolltet ihr schon immer mal von uns hören? Welche Fälle findet ihr ultra krass? Also es kann wirklich alles sein. Hauptsache es ist ein bisschen größer, genau, damit man da auch zwei Folgen draus machen kann. Also wirklich so ein richtiger Heavy Hitter, irgendwas Tiefgehendes. Wir sind für alles offen. Und wenn ihr Ideen habt, dann, wo sollen sie uns schreiben, Alex?
Auf Spotify in die Kommentare oder auf unserem Instagram-Account.
Genau, auf @leichenschmauspoddy. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr so ein paar Vorschläge für uns habt. Genau, dann schauen wir mal, was das für ein Fall wird. Ich freue mich irgendwie. Es wird auch ein bisschen anders sein. Bleibt auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann ablaufen wird nächsten Monat.
Ich bin auch echt gespannt.
Ich freue mich auch irgendwie, wenn wir mal so einen großen Fall haben, weil ich bin schon immer so, wenn ich einen Fall sehe, der ist so sehr, sehr groß, dann bin ich so, den kann ich nicht machen, weil so eine 4-Stunden-Folge aufnehmen oder so, das ist schon, das ist nicht so ganz so unser Ding, glaube ich. Ich finde es zwar immer geil, wenn ich es bei anderen höre, aber ja, als wir am Anfang mal so ein paar richtig, richtig lange Folgen hatten, was irgendwie meistens meine waren, es tut mir immer noch leid, Alex. Da war es schon manchmal so, dass es halt überfordernd ist am Ende. Also wenn man das so aufteilen kann, das ist irgendwie ganz geil.
Ja, und ich meine, wir beide haben ja auch nicht so viel Zeit dafür, uns mit so einem umfangreichen Fall zu beschäftigen. Deswegen, ja, es ist ganz schön, das mal zu zweit dann zu machen.
Ich würde sagen, ich gebe euch noch ein paar Informationen, die ich rausgesucht habe für euch zum Thema Folter im Allgemeinen, bevor wir heute in den zweiten Fall einsteigen. Ich weiß gar nichts über Alex' Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber wie gesagt, ein paar Infos habe ich vorher noch rausgesucht. Den Großteil habe ich eigentlich von Amnesty International. Und zwar habe ich einmal natürlich rausgesucht, dass Folter verboten ist, obviously. Also das steht tatsächlich auch in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Das ist die Anti-Folter-Konvention im Artikel 5. In der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK steht es auch. Und auch in Deutschland im Grundgesetz. Es ist Artikel 104. Und es ist seit der Genfer Konvention 1949 verboten. Und das eben eigentlich weltweit, weil es ein Menschenrecht ist und es nicht eingeschränkt werden darf. Also unter keinen Umständen Folter eingeschränkt werden. Das macht dieses Folterverbot auch zu was Besonderem, weil eben viele andere Menschenrechte eingeschränkt werden dürfen. Also so ein Recht auf Freiheit ist ja zum Beispiel durch Haft auch eingeschränkt, aber es gibt bei Folter keine Ausnahme und keine Abwägung. Und dann, das habe ich rausgeschrieben, weil wir letztes Mal darüber geredet haben, Alex, dass wir nicht so ganz verstanden haben, warum Folter nur von einem Staat ausgehen kann. Und tatsächlich habe ich da eben auch bei Amnesty gelesen, dass man deshalb Folter von Misshandlung unterscheidet. Also unter Misshandlung versteht man grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Und Misshandlung ist eben all das, was diese drei Punkte der Folter nicht hat. Und darunter fällt eben das, wie ich es letztes Mal auch gesagt habe, dass das dann nicht vom Staat ausgehen muss. Also das kann jede beliebige Person sein. Und das würde man dann als Misshandlung klassifizieren und nicht als Folter, was für mich dann irgendwie ganz sinnig erschien, als ich es gelesen habe. Einfach anderes Wort, um irgendwie das nochmal genauer zu präzisieren sozusagen. Und Misshandlung oder eben Folter in Anführungsstrichen durch so normale, nicht staatliche Personen sozusagen, die müssen dann, also können auch so dieser Folter ähneln, indem man eben zum Beispiel Waterboarding oder sowas macht, aber das hat eben oft dann gar nicht den Hintergrund, dass man irgendwie Informationen auch erhalten will. Also genau, das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Muss nicht sein, aber solange nicht alle drei Punkte, also Informationen erhalten, einschüchtern, bestrafen, Vertreter eines Staates und dieser große körperlicher oder seelischer Schmerz, solange nicht alle drei zutreffen, ist es keine Folter. Und Amnesty International hat von 2009 bis 2014 Misshandlungen in 141 Ländern dokumentiert. Also Amnesty schreibt halt auch, das Problem ist, du kommst Folter nicht so ganz auf die Spur, weil die Staaten, die das machen, die geben halt viel mehr Energie und Zeit darauf, das zu vertuschen, als sich gegen Folter an sich auszusprechen. Deswegen kann man nicht genau sagen, inwieweit der Staat da eben immer gesichert Teil davon ist und in wie vielen Fällen das Einzelfälle sind. So. Aber sie meinten eben auch, dass unter diesen Misshandlungen und auch den Folterungen in diesen Ländern der Großteil halt massenhaft stattfindet und nicht ein Einzelfall ist. Und es findet eigentlich immer im Verborgenen statt. Die häufigsten Opfer sind tatsächlich die armen, benachteiligten und diskriminierten Menschen, also denen es eh schon schlechter geht, die werden auch Opfer von Folter. Wer hätte es gedacht? Und die häufigsten Foltermethoden sind Schläge, Tritte, Gefühl des Erstickens herbeiführen, Elektroschocks und Aufhängen an Armen und Beinen. Es gibt eine Liste, auch von Amnesty, Argumente gegen Folter. Und ich lese euch jetzt nicht da alles vor oder so. Aber ich habe mal so zwei, drei Sachen, die ich mal kurz besprechen will. Einmal, Folter ist nicht wirksam. Das hatten wir nämlich letztes Mal auch schon. Das zwar die meisten Aussagen irgendwann, aber die sagen dir halt alles. Die würden auch sagen, dass ihre Oma ein Schwein ist, wenn du sie das oft genug fragst, weil du natürlich aus dieser Situation rauskommen willst. Dann, was ich auch sehr krass fand, war, Folter ist nie begrenzt. Also Amnesty sagt, es ist so, dass wenn du einmal Folter angewendet hast, dass dieses Tabu gebrochen ist und dass du dann das auch weiter anwendest. Das heißt, es gibt kein, okay, ich stoppe hier. Es gibt auch kein, ich drohe Folter an und dann gehe ich nicht weiter. Weil wenn du einmal den Schritt schon gegangen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es tust, viel, viel höher.
Krass, aber also ja, ergibt auch Sinn.
Daraus folgt eben auch so ein bisschen Folter ist unmöglich. Das haben die auch als Punkt da eben, weil wenn du halt einmal zugeschlagen hast, dann wirst du es halt wieder tun, wenn du weißt, du hast damit schon eine Info bekommen. Dann schlägst du noch ein zweites Mal zu oder was weiß ich. Es gibt noch mehr, wir werden euch das auch verlinken. Das kann man sich eben auch mal anschauen und sich auch mal selber Gedanken darüber machen, dass halt einfach wirklich Folter der allergrößte Schwachsinn ist. Und ich fand es auch krass, nochmal zu lesen, dass es eben ein Menschenrecht ist, was auf gar keinen Fall eingeschränkt werden darf. Weil es ist so, auch jemand, der in Haft ist, auch ein sechsfacher Mörder, darf nicht gefoltert werden. So unter keinen Umständen. Und das ist, ja, es ist wichtig, dass man sich daran hält und ich finde es auch so krass, auch beim Lesen. So, es gibt diese Konvention, Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen und die USA, die gönnen sich anders. Also denen ist es ja komplett scheißegal. Hier auf jeden Fall nochmal diese paar Informationen. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, wie gesagt, wir verlinken euch das in der Beschreibung und auch auf Instagram könnt ihr immer unsere Faktenchecks auf @leichenschmauspoddy dazu lesen. Jawohl, und dann würde ich sagen, machen wir einen Deep Dive in Alex Fall. Ich habe genug geredet für heute.
Ganz genau. Das war ein Scherz.
Ja, das meint die so, das weiß ich genau.
Also, bei mir geht es heute um die Androhung von Folter. Und zwar ist es eigentlich der Fall von Jakob von Metzler. Das ist ein Bankierssohn. Aber Magnus Gäfgen, der Täter quasi in dem Fall, da geht es quasi um ihn in Bezug auf die Folter. Ich wollte es nur am Anfang erwähnen. Magnus Gäfgen wächst als Sohn eines Bauingenieurs und einer Erzieherin in einer Arbeitersiedlung in Frankfurt-Sachsenhausen auf. Dort engagiert er sich in der Gemeinde St. Bonifatius als Jugendbetreuer. 1996 studiert Gäfgen Rechtswissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. In dieser Zeit freundet er sich mit sehr wohlhabenden Jugendlichen an, beziehungsweise Jugendliche, deren Eltern sehr wohlhabend waren. Und um diese Freundesgruppe zu beeindrucken, bedient Gäfgen sich an seinen Rentenfonds, den sein Vater für ihn angespart hatte. Gäfgen kommt mit einem 15-jährigen Mädchen zusammen. Zu dem Zeitpunkt ist er circa 21 Jahre alt. Die beiden machen Urlaub in Florida und so langsam geht Gäfgens Geld aus. Er hatte ganz viel und langsam hat er alles ausgegeben. Über seine 15-jährige Freundin lernt er die Schwester seines zukünftigen Opfers kennen. Gäfgen fährt die Bankiersfamilie von Metzler nämlich mindestens einmal nach Hause und diese einmalige Fahrt wird Gäfgen später ausnutzen. Er hatte kein Geld mehr. Er musste aber seinen neuen und teuren Lebensstil finanzieren. Und somit kommt er auf die Idee, den jungen Bankierssohn Jakob von Metzler zu entführen. Nach der Entführung will er ein Lösegeld fordern. Am 27. September 2002 lockt Gäfgen Jakob von Metzler zu seinem Auto. Er möchte Jakob angeblich eine Jacke zurückgeben, die seine Schwester bei der letzten Fahrt im Auto vergessen hatte. Gäfgen lockt Jakob also in sein Auto, fährt ihn in seine Wohnung und tötet ihn dort. Danach schickt er den Eltern eine Lösegeldforderung von 1 Million Euro. Die Familie alarmiert sofort die Polizei. Diese vermuten von Anfang an, dass es sich um einen unerfahrenen Täter handelt und hatten auch die Sorge, dass dieser überreagieren könnte, wenn die Situation überfordernd für ihn wird. Am selben Tag, also der 27. September 2002, versteckt Gäfgen Jakobs Leiche bei einem Weiher in der Nähe der Gemeinde Birstein. Die Eltern sollen das Lösegeld an einer Straßenbahnhaltestelle ablegen. Gäfgen will das Geld in der Nacht auf den 30. September 2002 abholen. Das macht er dann auch so und somit können die Ermittler sein Autokennzeichen identifizieren. Und daraufhin wird Gäfgen von der Polizei beschattet. Zu dem Zeitpunkt denkt die Polizei, dass Jakob noch am Leben ist. Sie merken aber schnell, dass Gäfgen sich gar nicht richtig um sein Entführungsopfer kümmert. Stattdessen bucht er einen gemeinsamen Urlaub mit seiner Freundin, er kauft sich einen Neuwagen und er geht shoppen. Aber was ist mit Jakob von Metzler? Wenn es wirklich nur um das Geld geht, müsste sich ja eigentlich jemand um den Jungen kümmern. Die Beamten spüren, sie müssen was unternehmen. Sie denken, der Junge schwebt in Lebensgefahr. Am 30. September 2002 wird Gäfgen also im Parkhaus des Frankfurter Flughafens festgenommen und am 1. Oktober 2002 vernommen. Bei der Vernehmung rückt Gäfgen allerdings nicht die nötigen Antworten raus. Er möchte den Ermittlern nichts über den Zustand oder den Ort von Jakob erzählen oder was mit ihm passiert ist. Außerdem nennt Gäfgen 2 weitere Bekannte als Mittäter, die aber eigentlich unbeteiligt sind. Daraufhin droht der Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner dem Täter mit Gewaltandrohungen. Er droht damit, Gäfgen zu foltern. Nach Gäfgens Aussagen hat Daschner ihn mit, in Anführungsstrichen, Schmerzen, wie er sie noch nie erlebt habe, bedroht. Dafür soll angeblich sogar ein Folterspezialist, in Anführungsstrichen, mit dem Hubschrauber eingeflogen werden. Außerdem wurde Gavgen anscheinend damit gedroht, ihn mit zwei großen schwarzen Männern, die ein sexuelles Interesse an ihm hätten, in eine Zelle zu sperren, was auch ganz anders formuliert wurde, als ich es gerade gemacht habe. Dashna bestreitet diese Vorwürfe. Er hätte einfach nur an Gavgens Gewissen appelliert. Er machte ihm deutlich, dass Jakobs Gesicht und Augen für immer in Gavgens Erinnerung bleiben werden, wenn der Junge sterben würde. Außerdem streitet Dashna ab, Gavgen berührt zu haben. Aus Dashnas Sicht ist das die einzige Möglichkeit, den kleinen Jungen noch zu retten. Damit möchte er den Aufenthaltsort des 11-jährigen Jakob von Metzler herausfinden. Es funktioniert auch. Gavgen rückt mit der Sprache raus und macht die passenden Angaben. Die Polizei kann also somit die Leiche von Jakob finden. Doch diese Gewaltandrohung hat auch Konsequenzen für Dashna. Sein Prozess ist unter dem Dashna-Prozess bekannt. Dashna war sich bewusst, dass sein Verhalten das Androhen von Folter war. Dieser machte danach auch ein Aktenvermerk über sein eigenes Vorgehen, welches dann auch zu seinem eigenen Strafverfahren führte. Am 28. Juli 2003 wird Gavgen wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge und wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Das Landgericht Frankfurt am Main stellt dabei die besondere Schwere der Schuld fest. Diese Verurteilung beruht vor allem auf Gavgens Geständnis in der Hauptverhandlung, also nicht als er mit dem Polizisten alleine war. Am 20. Dezember 2004 wird Dashna verurteilt, wegen Verleitung eines Untergebenen zu einer Nötigung im Amt, jedoch ohne Strafe, sondern nur mit Strafvorbehalt. Also er wurde nur mit Strafvorbehalt verwarnt und hat eine Geldstrafe erhalten. Gavgen versucht 2004, Revision einzulegen. Dies wurde aber abgelehnt. Und auch seine Verfassungsbeschwerde wurde abgelehnt. 2017 beantragt Gavgen beim Landgericht Kassel, die Strafe auf Bewährung abzusitzen. Bei einem psychiatrisch-psychologischen Prognosegutachten kam dann der Psychiater Georg Stolpmann zu dem Entschluss, dass Gavgen weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und sprach dann eben die Empfehlung aus, diesen Antrag abzulehnen. Dieselbe Meinung teilte auch die Leiterin der JVA Klasse 2 und auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Im Januar 2018 stellte Gavgen dann einen Befangenheitsantrag gegen seinen Sachverständiger. Diese wurde aber ebenfalls im Mai 2019 abgelehnt. Und es wurde eine Mindestverbüßdauer von 23 Jahren festgelegt, also bis September 2025. Und das war der Fall. Ich hätte auch noch eine Frage an dich, Paula. Also die Frage ist, was denkst du, dürfen Beamten in so einer Situation tun? Also wenn es quasi so ist, dass ein Kind entführt wurde, also wie weit darf ein Polizist im Verhör gehen, sage ich jetzt mal?
Ja, das auf jeden Fall nicht, was er gemacht hat. Also man muss ja auch mal sagen, dass im Endeffekt das ja gar nichts gebracht hat. Es tut mir unfassbar leid, was der Familie passiert ist und was diesem Jungen widerfahren ist. Aber diese Androhung von Folter, also man kann das nicht mehr als Rechtfertigung nutzen, weil der war ja schon viel, viel früher tot. Also es hätte gar nichts mehr geändert, oder es hat eben gar nichts mehr geändert, ihn da mit Folter zu drohen, weil, ja, der ist halt nicht mehr da, so. Und man hat ihn nicht retten können.
Und außerdem, eigentlich wissen ja Polizisten, also was heißt wissen, man kann es ja nie wissen, aber wenn du Polizist bist, dann und bei so Entführungsfällen, Vermisstenfällen, kann man ja trotzdem ungefähr einschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die entführte Person noch am Leben ist. Also da gibt's ja einen bestimmten Zeitrahmen, der dann ja auch immer kleiner wird und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, die Person noch lebend zu finden. Weißt du, was ich meine?
Ja, was ich in dem Fall auch sehr krass finde, ist, dass sie ja selber gesagt haben, da kann irgendwas nicht stimmen, weil der ja nie irgendwo hingefahren ist, um sich um den zu kümmern. Und sie sind ja wohl auch nicht davon ausgegangen, dass es noch einen Mittäter gab, zumindest nicht langfristig. Also denke ich mir, es muss ja hier eigentlich klar sein, dass das ganz schlecht aussieht und dass es sogar sehr gut sein kann, dass der halt gar nicht mehr lebt, weil der eben schon sich Tage vorher nicht mehr dahin bewegt hat oder eben Stunden vorher und sich nicht darum gekümmert hat, dass seinem Entführungsopfer gut geht und der in Sicherheit ist oder sowas. Und dann denke ich mir irgendwie, ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr gering, dass man dann sagt, ja, da lebt das Opfer noch so. Ich meine, das kann natürlich immer sein und man muss natürlich auch immer an die Sache rangehen mit der Hoffnung, dass jemand noch lebt, weil das gibt einem ja auch irgendwie die Kraft, an so Fällen nochmal vielleicht intensiver daran zu arbeiten, aber es war ja trotzdem nicht gerechtfertigt, diesem Mann Folter anzudrohen. Und ich muss auch sagen, also ich kannte den Fall. Ich denke, die meisten von euch werden den schon auch irgendwie kennen, weil der eben sehr, sehr bekannt ist so in Deutschland. Aber ich kann den Magnus Gefgen auch gar nicht ab. Also ich finde ihn sehr, sehr unsympathisch, abgesehen davon, dass er offensichtlich ein Mörder ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er ein sehr krasser Egozentriker ist. Aber es gibt nie eine Rechtfertigung dafür, sowas zu tun. Und ein Polizist sollte es besser wissen. Und es war ja auch nicht so, dass sie da den, der gerade aus der Polizeischule gekommen ist, hingesetzt haben, der irgendwie komplett überfordert war mit allem. Sondern es war ja ein gut geschulter Ermittler.
Und ihm war ja auch bewusst, dass er Folter anwendet oder also Folter androht.
Genau, und dann denke ich mir, dann muss man auch eben die Strafe annehmen. So, das ist nicht in Ordnung, das zu machen. Und der hätte einem ja sonst was erzählen können. Das war ja eh schon klar, dass er in Haft kommen wird. Also es war ja zu dem Zeitpunkt, war ihm ja bewusst, ich bin dran. Also sie haben mich jetzt. Und ganz ehrlich, wenn er es nicht gesagt hätte, dann hätte man keinen Nachweis dafür gehabt, dass der Junge tot ist und er hätte vielleicht einen Vorteil davon gehabt, weiß man ja nicht. Ne? Das ist alles so hätte Fahrradkette-Geschichte, aber deswegen, der hätte einem ja sonst was erzählen können, weil für ihn war eh klar, dass es jetzt so vorbei ist. Und ja, deswegen, es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, dass der Polizist das gemacht hat. Und was ich mich halt auch gefragt habe, ist, wieso dann da nicht in dem Moment schon jemand dazwischen gegangen ist und so gesagt hat, hey, du musst ja jetzt raus, so, das geht nicht, das geht zu weit und so. Das hat ja, glaube ich, gar niemand gemacht. Also der hat den ja einfach machen lassen.
Ja, vielleicht weil es der Vizepräsident war.
Das kann natürlich sein. Gegen den Chef will man natürlich auch nicht unbedingt so sich auflehnen. Ja, aber es halt ist sehr, sehr problematisch und natürlich kann ich das auf emotionaler Ebene verstehen, dass man dann so wütend ist und dass man das einfach hören will, aber ja, das ist halt bei der Polizei, das ist halt dein Job und da solltest du das können, dass du in dem Moment, wenn du schon merkst, vielleicht, boah, ich kann jetzt nicht mehr auf einer sachlichen Ebene an die Sache rangehen, dann musst du gehen. Dann musst du sagen, es muss jemand anderes machen. Ich finde diesen Gefgen, mir mal so ein bisschen anguckt, der hat ja auch Bücher geschrieben und so und der wollte ja auch eine Stiftung gründen irgendwie und der ist richtig unsympathisch, also jetzt wirklich, ich meine, logisch, ne? Es gibt ja Mörder, bei denen hat man das Gefühl, die bereuen das im Nachhinein wirklich und so, da ist eine zweite Chance, also ich meine, zweite Chance hat, so ist unser System aufgebaut, die meisten morden ja auch nie wieder, aber bei dem denke ich mir so, der macht alles dafür, damit er sich in besseres Licht stellen kann und damit er der Beste und der Tollste und der Reichste und so ist. Also so unsympathisch, das ist unfassbar.
Ja, finde ich auch. Also als ich das gehört habe, ne, dass der eine Stiftung gründen wollte für Kinder, die Opfer einer Straftat wurden, dachte ich mir auch nur so, Junge, also wie unmenschlich kann man denn sein? Also zum Glück wurde das auch abgelehnt.
Es ist irgendwie so, da hat man dann auch das Gefühl, ich sag das jetzt mal ganz hart, aber also ich krieg da so ein Gefühl, so findet der das geil?
Ja, so als ob der das lustig finden würde.
Sehr, sehr schlimm.
Dachte ich mir auch. Aber nochmal ganz kurz zurück zu meiner Frage. Ich beantworte sie jetzt einfach mal. Ich habe mir einen Podcast angehört, wo ein Jurist dabei war und darüber gesprochen hat. Und da ging es eben auch um die Frage, was dürfen Beamten in so einer Situation tun? Und da ist es so, schreien und auf den Tisch hauen zum Beispiel ist in Ordnung bei einer Vernehmung, solange es halt keine unmittelbare körperliche Bedrohung ist. Und dann auch harte Vernehmungen, also dass man quasi beschuldigte Täter mit so anderen Beweismitteln konfrontiert oder mit Lichtbildern und dass man auch lange und wiederholt verhört oder die Person in einen Widerspruch zu verwickeln quasi. Und auch Tricks und Täuschungen sind zulässig. Zum Beispiel, wenn mehrere beschuldigt sind und dass man dann sagt, dass einer von den Beschuldigten schon gestanden hat und sowas. Das ist alles noch okay beim Vernehmen.
Ja, danke für die Informationen. Ich dachte irgendwie, dass es mit den Täuschungen so eine Grauzone wäre, dass es darauf ankommt, was man sagt oder so.
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass da bestimmt auch nochmal drauf ankommt.
Ich finde es schon schwierig, wenn ich mir vorstelle, dass da vor mir jemand steht und so mich anschreit und auf den Tisch haut. Das würde mir ja, also mir persönlich schon Angst machen.
Dachte ich mir auch, das ist schon, oder auch halt in einen Widerspruch verwickeln. Also ist ja dann irgendwo auch klar, dass manche Menschen dann auch einfach die Tat gestehen, wenn sie mehrere Stunden verhört wurden und die ganze Zeit irgendwie, ne, da ein Widerspruch aufkommt und so.
Ja, vor allem so, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man so ein bisschen suggestiv fragt, ohne wirklich suggestiv zu fragen. Aber wenn man immer wieder die gleiche Frage stellt und immer wieder das Signal gibt, dass nicht die richtige Antwort ist, irgendwie oder die Antwort, die man hören will, dann ist es ja schon so, dass sich das Gegenüber daraus auch was ableiten kann. So, okay, ich muss was anderes sagen und dann hört es endlich auf. So, also schon irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, es ist ja auch in Deutschland so, dass es ja schon auch aufgenommen wird. Ich meine, in Amerika auch. Ich weiß nicht, wann immer Aufnahmen stattfinden, ob das überall so ist, dass so Verhöre aufgenommen werden inzwischen. Wäre auf jeden Fall ja ganz sinnvoll, weil dann kann man ja auch nachprüfen, wie die Polizei sich verhält. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man so beidseitig das sehen kann. Ja, weil die sitzen natürlich da auch in einem Raum, also die sitzen am längeren Hebel in dem Moment. Weil wenn es keiner überprüfen könnte, ich sage nicht, dass es so ist, so, ne? Aber wenn es keiner überprüfen könnte und alle halten zusammen, dann ist halt auch schnell mal, nee, das war gar nicht so. Und wieso glaubt man denn einem Straftäter? Deswegen ist schon wichtig, dass es so, auf jeden Fall, man das überprüft und überprüfen kann. Aber ich habe mir auch gedacht, das ist so, das ist jetzt gar nicht zu vergleichen damit. Aber in dem Moment, wo du meintest, mit dem auf den Tisch hauen und schreien, da musste ich so dran denken, wenn man früher mit den Eltern so Mathehausaufgaben gemacht hat. Und ich habe schon bei Mathe geweint, wenn es laut geworden ist. Ist echt so. Und dann denke ich mir, wenn man halt in so einer Situation ist, das ist einfach einschüchternd. Also ich war noch nie so bei der Polizei in der Vernehmung oder so, zum Glück. Aber ich wurde auch schon gefragt, zwar in einem ganz normalen Büro oder so, aber allgemein so die Anwesenheit von Polizei, das ist ja schon etwas, was einschüchternd ist auch. Und deswegen, ja, ich glaube, da kann man auch schnell so Angst kriegen und dann vielleicht auch aus der Situation entfliehen wollen. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass auch der Großteil sich dessen bewusst ist, was man damit tut und dass es ja auch gute Anwälte gibt, sowohl Staatsanwälte als auch Rechtsanwälte, aber halt in dem Fall vor allem Rechtsanwälte, die sich eben auch so Vernehmungen und so nochmal genau anschauen von ihren Mandanten, um eben vielleicht, wenn es Probleme gibt, darauf aufmerksam machen zu können. Das, denke ich, ist ja schon auch was Wichtiges. Und ich glaube aber, dass sich ja seitdem auch einiges getan hat im Hinblick darauf, dass ich jetzt nicht wüsste, dass es nochmal so Androhungen gab. Also es gibt ganz andere Fälle, das weiß ich, auch in Deutschland. Aber wenn wir jetzt mal genau bei diesem Folterthema bleiben, dann glaube ich, gab es seitdem eigentlich nicht mehr sowas, oder? Weißt du dazu was?
Nee, weiß ich leider nicht.
Also ich wüsste es jetzt nicht direkt aus den Nachrichten. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass in Deutschland bei der Polizei immer alles super toll läuft. Also ich glaube, ihr wisst das nicht so ganz. Das ist, was auch Alex und ich sehen. Aber ja, ganz speziell einfach in diesem zu dieser Thematik nur. Ich guck mal, Folter in Deutschland. In den letzten Jahren ist kein Fall von Folter bekannt. Genau, da ist auch der letzte Fall, der Fall Magnus Gefgen, der da aufgezeichnet ist.
Ja, krass, aber ich meine, kann ja auch sein, dass das einfach nicht rauskommt.
Ja, das haben sie auch gesagt. Also Amnesty International sagt auch, es muss da bessere Kontrollmöglichkeiten noch geben und so. Aber ich denke mir, es gibt bestimmt, also ich würde es dann auch so machen wie Magnus Gefgen und es direkt erstmal dem Anwalt mitteilen und dann, ja. Ich meine, der Polizist hat es ja auch alles notiert gehabt und so. Also dem muss ja bewusst gewesen sein, dass das für ihn auch Konsequenzen hat.
Ja. Ja, das ist ja auch nur deswegen dann auch rausgekommen. Also ich meine, so richtig quasi.
Finde ich irgendwie krass, weil du tust einerseits sowas und andererseits ist dir das so bewusst und du schreibst es auch noch auf und der war ja nicht dumm. Also, wie gesagt, er wusste, dass es Konsequenzen für ihn haben wird. Ist irgendwie ein bisschen so ein Move mit, ja, wo ich nicht ganz sage, ich habe komplett allen Respekt verloren. Weißt du? Weil...
Ja, verstehe ich.
Ja, es ist irgendwie... Aber seltsam. Weil man erwartet es nicht. Man erwartet nicht, dass jemand dann das auch noch zugibt, so offenlegt. Aber was ich mir auch noch notiert habe, war... Warum musste so ein, du hast ja gesagt, das ist nicht so, der hat das nicht so gesagt, wie du es vorgelesen hast mit diesen zwei großen schwarzen Männern. Ich kann mir genau vorstellen, was er gesagt hat. Warum muss man denn so eine rassistische Scheiße auf gut Deutsch damit einbringen? Also da habe ich mir auch gedacht, was geht denn jetzt ab?
Das dachte ich mir auch so, hä? Also ich meine, klar, es ist eigentlich noch gar nicht lange her, dass es passiert ist, ne? So 20 Jahre, 22 Jahre oder so, aber trotz, also weißt du, ich dachte mir auf der einen Seite, okay, das ist vor ein paar Jahren passiert, vor ein paar Jahrzehnten, okay, auf der anderen Seite dachte ich mir so, hä, das ist noch gar nicht lange her, wie konnte das einfach so, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ja.
Nee, ich verstehe, was du meinst. Allgemein ist es so ultra der krasse Fall, weil dieser Typ hat einfach einem Kind das Leben geraubt, weil er mehr Geld haben wollte. Jetzt mal ganz unabhängig von der Folter. Was ist mit ihm? Wieso hat er ihn, also so selbst bei einer Entführung, wieso hat er ihn denn direkt getötet? Das verstehe ich nicht.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Der hätte doch einfach das Geld nehmen können, versuchen können, irgendwie abzuhauen.
Und das Kind freilassen und... Er wurde ja jetzt so oder so gefasst. Also der hat jetzt auch nicht unbedingt da die große Gehirnanstrengung aufgewendet, um eben nicht entdeckt zu werden. Weil dem, also ganz ehrlich, und ich finde es so, so schlimm und alles um diesen Reichtum darzustellen. Und dieser arme Junge, der überhaupt nichts dafür konnte, dass er ihn überhaupt kannte. So die kannten sich halt vom Sehen, weil er halt die Schwester kannte. So, das ist doch so schrecklich. Und also selbst wenn sie sich genauer kennen würden, wäre es ultra schrecklich. Aber der ist da so reingeraten und wollte einfach nur hier so die Jacke von seiner Schwester mitnehmen. Und ich finde auch, also ich kenne natürlich auch Bilder von dem. Und doch, es tut mir einfach so weh, wenn man dann immer die Opfer sieht, wie die da, denen halt ein ganzes Leben geraubt worden ist. Dann ist der halt auch noch so jung. Und der hat sicher nicht damit gerechnet, dass er heute vom Kumpel von seiner Schwester oder halt... so vom Bekannten entführt wird, weil warum? What the fuck?
Ja, voll. Einfach nur krank auch so.
Und das alles für Geld. Und dann kauft er sich dieses scheiß Auto. Da habe ich echt gedacht, jetzt explodiert gleich was in mir.
Ja. Mit seiner 15-jährigen Freundin.
Ja, ich glaube, ich habe mir da gedacht, ich habe mich erst gefragt, ist es arg weird? Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube auch, dass der nicht so krass reif war.
Ja, das dachte ich mir auch, ja.
Weil das auch so, also das ist nicht durchdacht. Alles, was er getan hat, ist nicht durchdacht. Also jetzt gehen wir mal nicht nur von der Entführung und dem Mord aus, sondern so dieses, ich nehme da ganz, also das viele Geld von meinem Renten-Ding, gebe das alles aus und denke überhaupt nicht zweimal darüber nach, was jetzt da logisch und sinnvoll von ist. Ja, einfach ganz, ganz weird.
Ja, genau. Und vor allem, ich bin gespannt, wie das dann wird, weil 2017 wurde er ja noch quasi zu gefährlich für die Gesellschaft eingestuft.
Wie alt ist der jetzt? 49. Er hat seinen Namen geändert.
Ah, wie heißt er jetzt?
Sag ich jetzt mal nicht, das kann man aber ganz leicht ergoogeln, wenn man seinen eigentlichen, also seinen alten Namen eingibt, dann kommt der neue Name. Was ich mir halt denke, ist, man kennt ja sein Gesicht. Und auch auf seinen Büchern ist einfach sein Gesicht gedruckt. Ich finde das Thema Folter so krass. Also ich hatte natürlich vorher schon ein bisschen was angeguckt und so angehört und was es da für Fälle gibt, ey, da ist wirklich, da schlottern dir nicht nur die Knie, das ist abartig, was Menschen da machen und schon die Androhung. Also ja, vor allem dadurch, dass es halt, das sind Personen so im öffentlichen Dienst, sie sind vom Staat angestellt, es sind Beamte und sowas und die machen sowas. Eigentlich so Personen, die einen besonderen Status irgendwie haben.
Ja, und für Sicherheit sorgen sollen auch.
Sehr, sehr krass und irgendwie, ja, ich finde, es lässt einem immer mit einem ganz unguten Gefühl zurück bei so Sachen, wo man halt weiß, sind eigentlich eben Leute, die aufpassen, denen du vertrauen sollst oder so und dann machen die sowas.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber ich denke, um mit der Thematik abzuschließen, können wir jetzt ja vielleicht zu unseren Empfehlungen kommen?
Ja.
Empfehlungen.
Yeah.
Ich hoffe, euch gefällt unsere neue Aufmachung. Jetzt habe ich mir natürlich stundenlang vorher überlegt, wie ich das heute performen kann für euch.
Hast dir extra viel Mühe gegeben?
Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Also, meine Empfehlung ist eine Doku-Serie. Findet ihr die? Also ARD Mediathek und die heißt Tod für Olympia, der Fall Birgit Dressel. Und die ist eine dreiteilige Serie und es geht da eben um eine Sportlerin, die 1987 stirbt und um Doping geht's und um Lügen, um einen Arzt, der, ja, Wunder vollbringt wohl und eben um die Sportwelt so. Und mich hat die sehr emotional gemacht irgendwie, das zu sehen und eben die Sportlerin, die da stirbt, die ist halt auch erst 26 Jahre alt. Und ja, irgendwie diese ganze Geschichte, das hat mich sehr mitgenommen, aber es war ultra, ultra interessant auch so mal zu sehen und mehr zu erfahren so über das Thema Doping. Seitdem bin ich komplett drinnen, also da wird es auf jeden Fall irgendwann nochmal einen Monat zu Dopingfällen geben, weil das ist so krass. Ja, genau, also kann ich nur empfehlen und ja, ARD Mediathek, also kostenlos, gönnt euch.
Nice, sehr nice. ARD Mediathek finde ich auch immer ganz gut.
Ja, manchmal haben die echt geile Sachen.
Finde ich auch. Okay, also meine Empfehlung ist ein Film. Es ist quasi so, ja, so eine Action-Krimi-Komödie. Auch schon ein bisschen älter. Bestimmt kennen das auch welche von euch, aber ich kann es nicht. Und zwar heißt der Film Masterminds. Und da geht's um einen Mann. Der hat halt quasi so ein normales Leben und der fährt immer Geldtransporter hin und her. Und ja, bei seiner Arbeit steht er so ein bisschen auf seine Kollegin. Irgendwie lässt der Typ sich quasi von seiner Kollegin überreden zu so einem echt verrückten Plan. Und zwar, dass sie Geld klauen, dass sie Millionen von Dollar klauen mit dem Geldtransporter. Und das ist echt ein lustiger Film, der ist ganz gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, die Bewertungen sind so bei 3,5 von 5 Sternen. Ich fand den echt lustig, wir haben ihn gestern Abend angeguckt. Und wenn man einfach mal abends entspannen will und jetzt nicht, ja, krass Dramatisches anschauen möchte, dann ist es eigentlich ganz gut, um ein bisschen zu lachen. Und der läuft auf Disney Plus, glaube ich.
Geil. Ja, ich habe gerade gesehen, dass Zach Galifianakis die Hauptrolle spielt und ich liebe den Typen.
Ist auch echt lustig einfach.
Kennst du von dem diese Sendung Between Two Ferns, da wo er mit so Stars sitzt und dann die so Fake interviewt? Ich liebe das, diese Ausschnitte davon. Ich könnte mich jedes Mal in die Hose, könnte ich mir machen, jedes Mal vor Lachen.
Das habe ich tatsächlich noch gar nicht angeguckt, aber muss ich mal machen.
Da gibt's auch so Ausschnitte, glaube ich, auf YouTube oder auf Netflix. Ich weiß gerade nicht mehr. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, Alex. Und zwar zu Schmaus oder Gras.
Yeah.
Hast du einen Schmaus oder einen Graus für uns?
Ja.
Dann lege los.
Ich habe ein Graus. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber mich nervt's irgendwie, wenn Menschen bei der Ampel denken, dass dieses Signaldings für blinde Menschen der Signalknopf ist, damit die Ampel funktioniert. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber beschreib's nochmal ein bisschen.
Also an der Ampel gibt's ja immer so, also gibt's oft so gelbe Drückteile quasi. Manchmal ist da ein Blindensymbol drauf, also diese drei Punkte. Und wenn man es dann drückt und die Ampel grün schaltet, dann vibriert es so oder macht Geräusche. Und manchmal ist es einfach nur eine Signalleuchte, wo man quasi die Hand drauf halten muss, damit die Ampel quasi funktioniert, also für die Fußgängerampel, damit die quasi auf grün schaltet, weil sonst wird sie nicht auf grün schalten. Und ich sehe das so oft und das machen auch Freunde von mir und das ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich mir dann denke, Junge, was ist mit dir? Sondern es fällt mir einfach auf und ich denke mir dann immer so, das ist nicht das Teil, um die Ampel anzumachen. Das ist das Teil für blinde Menschen. Und ja, das passiert ganz, ganz oft, dass Menschen einfach dieses Blinden-Dings drücken, weil sie halt denken, dass es das Teil ist für die Schaltung der Ampel.
Und vor allem diese reinen Signalteile, eben für blinde Menschen oder eben Menschen mit Sehbehinderung, die kannst du ja eigentlich gar nicht drücken. Also da lässt sich ja dann gar nichts drücken teilweise. Und da ist so groß drauf, dass das eben für Menschen mit Sehbehinderung ist, da frage ich mich auch manchmal, was geht ab? Und vor allem, wenn Leute dann so ganz oft da dran fassen, denke ich mir so, hallo, wenn es beim ersten Mal nicht ging, geht's jetzt auch nicht.
Ich denke es mir auch und außerdem unterscheiden die sich ja optisch auch. Die sehen anders aus und deswegen checke ich nicht, wieso manche Menschen das nicht verstehen oder, also dann achten sie wahrscheinlich nicht darauf oder so, aber irgendwie ist es ein Graus für mich.
Ich habe auch einen Graus. Ich bin gespannt, ob du mir da zustimmst. Aber mir ist so aufgefallen, dass so Menschen, sagen wir mal, die sind so 5 bis 7 Jahre älter als wir, dass es manche gibt, die dann immer so tun, als wären wir von anderen Planeten gekommen. Als hätten sie gar keine Gemeinsamkeiten mehr mit uns. Genauso geht es natürlich auch nach unten. Also wir mit Leuten, die so 5 bis 7 Jahre jünger sind als wir. Und ich denke mir immer, ja, natürlich ist das ein bisschen anders, aber vor allem noch bei denen, die älter sind als wir, die, ich glaube, wir sind so die Letzten, die nicht direkt so Handys hatten und auch keine Smartphones schon so früh oder so mit die Letzten, sagen wir mal, bis so, weiß ich nicht, 8 Jahre jünger als wir, kann es jetzt nicht genau sagen, ne? Vielleicht auch 10 Jahre jünger als wir, aber da denke ich mir, wir haben schon immer noch viele Gemeinsamkeiten und viele Sachen, die wir auch gemacht haben und tut nicht so, nur weil ihr älter seid, als wärt ihr irgendwie so Grannies und wir wären so ganz abgespacede Aliens oder so, weil irgendwie nervt mich das immer, weil das auch nie damit einhergeht, dass man sagt, hä, das habe ich, die Erfahrung habe ich nicht gemacht oder so, sondern es ist dann oft ein, das so rüberkommt, als wäre man was Besseres und dann denke ich mir immer, du bist halt einfach nur so 8 Jahre älter als ich oder 7, warum bist du so? Du bist nicht meine Mama oder so, dass du gar keine Gemeinsamkeiten von deiner Kindheit und deinen Erfahrungen her hast. Das nervt mich irgendwie voll. Ich mag das nicht, weil ich will auch nicht, dass Leute, um das nochmal zu sagen, ich bin 22 und ich will nicht, dass Leute, die halt 7 Jahre älter sind als ich, mich wie ein Baby behandeln. Und das machen aber manche. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen oder so mal gemacht. Könnt ihr uns ja gerne mal sagen. Aber das ist was, was mir tierisch auf die Nerven geht.
Ja, verstehe ich. Das kenne ich auch. Und es ist auch saunervig, weil im Endeffekt, es weiß ja niemand, was du schon alles so erlebt hast, was dich in deinem Leben schon geprägt hat. Und was ihr auch eben für selben Sachen kennengelernt habt, so. Also meine Schwester ist jetzt, ja okay, sie ist 4 Jahre älter als ich, aber trotzdem haben wir ja viele Sachen gleichzeitig mitbekommen irgendwie.
Ja, genau. Und es ist auch so, man hat auch Leute, die 8 Jahre älter sind oder so als wir, haben größtenteils trotzdem irgendwie so die gleichen Sendungen noch als Kinder geguckt. Und man hatte so trotzdem das gleiche Programm. Und man hat auch viele Sachen, die man gespielt hat oder so, die man vielleicht teilweise auch heute noch spielt. Vor allem bei halt Sachen, die jetzt nicht irgendwie am Computer oder so sind, aber selbst da. Also ich meine, nur weil ich am Nintendo DS gespielt habe, heißt das ja nicht, dass Leute, die mit einer Switch oder so dann schon aufgewachsen sind, die Spiele gar nicht kennen, weil sowas geht ja auch immer mit der Zeit mit. Also nur weil jemand, der 1990 geboren ist, sagen wir mal, Zelda kennt, also The Legend of Zelda, heißt es nicht, dass ich das nicht auch kennen kann.
Ja, voll, auf jeden Fall. Und mir ist gerade aufgefallen, dass meine Schwester 3 Jahre älter ist als ich und nicht 4.
Hast du sie direkt mal älter gemacht?
Ja.
Hoffentlich stört sie das nicht.
Ich hoffe auch nicht.
Ja, vielleicht freut sie sich auch, dass sie für älter gehalten wird von ihrer eigenen Schwester.
Nein.
Ich habe genug gerantet. Ich möchte auch nicht so ausschweifend heute werden. Es ist nichts, was mich so stört wie manch andere Dinge. Aber ja, denkt mal darüber nach, wenn ihr so anderen das Gefühl gibt, als wären sie Aliens, nur weil sie ein paar Jahre jünger sind als ihr, ob das wirklich so ist. Und ich möchte mich hiermit verabschieden. Denkt dran, schreibt uns eure Fallvorschläge in die Kommentare bei Spotify oder auf Instagram. Und ja, ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sagt Tschüss.
Ciao.